Sie hören 18:20, das abendliche Live-Journal hier im Kontrafunk. Heute ist Montag, der 15. Juni 2026. Mein Name ist Stefan Kloss. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wir schauen auf die Themen dieser Sendung. Der größte Börsengang aller Zeiten, der fand am vergangenen Freitag statt. SpaceX, das Unternehmen des US-Milliardärs Elon Musk, ist an die Börse gegangen. Darüber sprechen wir mit Rainer Zittelmann, deutscher Historiker und Buchautor. Und wir bleiben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gestern feierte US-Präsident Donald Trump seinen 80. Geburtstag. Auf dem Südrasen des Weißen Hauses wurde dafür extra eine Arena für Mixed Martial Arts Kämpfer gebaut. Das hatte Trump sich gewünscht. Wir sprechen darüber mit Susanne Heger, unserer USA-Korrespondentin. Und wir beginnen gleich mit dem folgenden Thema. Seit dem 12. Juni gilt das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS. Ist die Reform jetzt der große Wurf oder nur eine Nebelkerze? Darüber spreche ich mit Professor Daniel Zerbin. Er ist deutscher Kriminalwissenschaftler und sitzt seit 2025 für die AfD im Deutschen Bundestag. Und er ist Mitglied im Innenausschuss. Ich grüße Sie, Herr Zerbin.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Zerbin, ist Deutschland jetzt gerettet? Ist das Problem der illegalen Zuwanderung gelöst?
Nein, auf keinen Fall. Und wir sehen das ja auch an den Zahlen. Allein 2025 wurden 332.000 Bürger eingebürgert oder Neubürger eingebürgert. Abschiebungen gab es so gut wie gar nicht im Vergleich, 23.000. Also wir haben da eine nette Nettoeinwanderung ins deutsche Passsystem von 300.000. Das sind drei Großstädte, die allein letztes Jahr eingewandert sind.
Vielleicht nochmal ganz von vorne, das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was soll das bewirken?
Naja, die Verfahren sollen standardisiert werden. An den Außengrenzen soll dementsprechend das Asylverfahren herangetragen werden. Screening, dann mehr Abschiebung, einheitliche Standards, einheitliche Regelungen, Bekämpfung der irregulären Migration und so weiter, Schutz der Außengrenzen. Also eigentlich das, was wir seit mehr als 10 Jahren hören, soll jetzt quasi umgesetzt werden.
Machen eigentlich alle EU-Staaten mit bei dieser Asylreform?
Nein, alle machen nicht mit. Da ist Deutschland natürlich wieder Vorreiter.
Herr Zerbin, wenn ich jetzt mal auf unsere Nachbarstaaten schaue, Polen hat eine sehr restriktive Einwanderungspolitik, ebenso Tschechien, die Slowakei auch und auch Ungarn, dort soll es auch so bleiben, wie man hört. Warum klappt das in diesen Staaten, die gehören ja alle zur EU, warum klappt es dort, die illegale Einwanderung zu stoppen und in Deutschland nicht?
Ja, weil es dort den politischen Willen gibt. Das ist doch ganz klar. Also es scheint ja so gewollt zu sein. Wenn sich mal Aussagen der führenden SPD-Politiker anhören, wie Bärbel Baas, die ja die Deutschen als grau ansieht oder als braun und die dadurch gemischt werden sollen, dann wissen die doch ganz klar, wohin die Reise gehen soll.
Wir in Deutschland, Sie haben es ja schon erwähnt, wir haben weiterhin eine, naja, sechsstellige Anzahl von Asylbewerbern, die herkommen oder die dann auch eingebürgert werden. Glauben Sie, dass sich mit dieser EU-Asylreform etwas ändern wird, positiv für Deutschland?
Nein, das ist nur Schönfärberei und Sie sehen ja auch, dass die Protagonisten auf jeden Fall bei der SPD, die ja Zünglein an der Waage ist und die CDU vor sich her treibt, gar nicht der Wille da ist. Und ich glaube, sie wissen auch gar nicht intellektuell, was sie diesem Land damit antun. Sie durchblicken das nicht. Wenn Sie Frau Baas sehen oder Frau Esken und andere, da fehlt einfach die intellektuelle Kompetenz, das zu durchdringen. Ich war letzte Woche auf dem Balkan, also in Belgrad gewesen, in Serbien. Und wenn Sie sich mal die Geschichte des Balkan angucken, da sehen Sie ja, was dabei rauskommt, wenn man verschiedene Völker, verschiedene Ethnien und verschiedene Religionen miteinander vermischt.
Nochmal zu dieser ganzen Asylgeschichte. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, von der Reform ist ja der sogenannte Familiennachzug nicht betroffen. Ist richtig, ja?
Das ist richtig, ja.
Ja, und nehmen wir mal an, sagen wir mal, dass diese Reform wirkt irgendwie dann doch. Und nehmen wir den Taschenrechner. Also es kommen, sage ich mal, 50.000 Personen nach Deutschland, die erhalten Asyl. Und dann holt jeder von denen 4 Familienangehörige nach. Das heißt, es wandern ja trotzdem 200.000 Menschen ein in Deutschland. Oder ist das eine falsche Rechnung?
Nein, da können Sie von ausgehen und der politische Wille, wie gerade schon gesagt, ist gar nicht da. Der große Unterschied zu Ländern wie Polen oder Ungarn ist ja, dass man da hart durchgreift. Aber da sind die aktuellen Politiker, die im Moment das Sagen haben, gar nicht in der Lage zu.
Sagen wir mal, es kommt irgendwann eine AfD-Regierung die AfD in Regierungsverantwortung in Deutschland. Was würden Sie sofort anders machen als zum Beispiel jetzt CSU-Innenminister Dobrindt? Ganz konkret.
Ich glaube, das Problem liegt viel, viel tiefer. Also man muss die Außengrenzen schützen oder ich sag mal unsere Grenzen natürlich. Das mu muss man sofort machen. Und was der Herr Dobrindt da macht, ist ja nur so scheinbar ein Schutz. Ne? Wenn Sie an die Grenzen gehen, ich war jetzt am Wochenende in Bayern, aber ich weiß es auch von Nordrhein-Westfalen, da müssen Sie ja nur einfach über die grüne Grenze. Da haben Sie an den Autobahnen haben Sie eine Kontrolle. Ne, und wenn Sie ein paar Meter weitergehen, kommen Sie da so durch. Also das müsste man wirklich schon beenden. Man muss den Stöpsel da wieder auf die Flasche zukriegen, um Herrn Seehofer mal zu zitieren. Und da müssen Sie halt Dinge sich überlegen, die heute noch nicht durchdacht werden. Ja, Sie müssen natürlich Schwerpunkte bilden und Schwerpunkte oder einen Schwerpunkt bilden. Und einen Schwerpunkt bildet man durch Mensch und Material. Sie können mit technischer Überwachung vieles machen, aber Sie brauchen natürlich Personal. Und in letzter Konsequenz muss man gucken, wen man dafür einsetzt. Und da muss man sich halt Dinge überlegen, die halt sinnvoll sind. Und wenn man das Militär einsetzt, das ist jetzt meine Idee, muss ich sagen. Wir haben da noch nicht detailliert drüber gesprochen. Aber der Schutz der Außengrenze ist auf jeden Fall bei uns Common Sense in der AfD, dass man das tun muss. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich das noch ausführen darf, ist ein Paradigmenwechsel. Es wird die Vereinigten Staaten von Europa nicht geben. Das ist eine Utopie. Und es wird ja immer wieder gesagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Die wird es einfach nicht geben. Schauen Sie sich mal Griechenland an, wie viele Inseln es dort gibt. Sie werden diese Grenzen nicht schützen können. Ja, also wenn Sie sagen, Sie wollen eine europäische Lösung haben, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, gerade bei den südlichen Ländern. Und wenn da jetzt noch die Ukraine hinzukommt, ich kenne die Ukraine relativ gut, riesiges Land, wäre das flächenmäßig größte Land Europas, was im Moment noch total korrupt ist, da werden Sie keine Sicherung hinbekommen.
Herr Zerbin, Sie haben es gerade erwähnt, die EU-Außengrenzen. Und glaube ich, in diesem GEAS ist es auch enthalten, dass es irgendwie so Zentren geben soll an den Außengrenzen, wo man dann irgendwie Asyl beantragen kann. Wie realistisch ist das aus Ihrer Perspektive?
Ja, das geht eigentlich dahin, was ich gerade schon gesagt habe. Das würde sicherlich funktionieren, wenn wir noch dieses alte Deutschland hätten in den 1990er Jahren. Aber wir sind ja auch nicht an der Außengrenze. Also ich bin da sehr pessimistisch, was gerade Länder angeht, wie Italien oder Griechenland. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es wird diese Vereinigten Staaten von Europa nicht geben. Dieser nationale Egoismus ist einfach noch da und dann wird er einfach weitergeschoben. Das sehen Sie auch, wenn ich da vielleicht ein bisschen weiter ausholen darf, zum Beispiel am Verhältnis Deutschland und Frankreich. Vor ein paar Tagen ist dieses FCAS ja, gescheitert oder man hat es als gescheitert erklärt. Der Herr Merz hat das ja gemacht. Das ist dieser Future Combat Air System. Und das war das Prestigeprojekt zwischen Deutschland und Frankreich. Da geht es um moderne Kampfflugzeuge, Generation 6, mit Cloud-Systemen, mit Drohnen und so weiter. Da hat man bereits sehr viel Geld, mehrere Milliarden investiert und ist jetzt einfach gescheitert. Und das sagt schon sehr viel aus, was jetzt auch Uneigennützigkeit, Zusammenarbeit und Altruismus zwischen den Ländern angeht, wenn es selbst bei Frankreich und Deutschland nicht klappt, wie soll es dann bei den anderen funktionieren?
Herr Zerbin, kleines Fazit am Ende. Wird diese EU-Asylreform Deutschland etwas bringen oder ist diese Reform am Ende nur eine, ich sag mal, Nebelkerze?
Also es ist eine Nebelkerze. Es wird nicht funktionieren. In letzter Konsequenz ist das System so nicht tragbar. Also wir müssen, gerade was die Einwanderung angeht, müssen wir selbstständig sein. Wir müssen entscheiden können, wer in Deutschland einwandert und wer nicht.
Die EU-Asylreform ist seit dem 12. Juni in Kraft. Was sich da verbessern könnte oder nicht für Deutschland, darüber sprach ich mit Professor Dr. Daniel Zerbin. Er ist deutscher Kriminalwissenschaftler und sitzt für die AfD im Deutschen Bundestag. Herr Zerbin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Am vergangenen Freitag haben wir den größten Börsengang aller Zeiten miterlebt. Die Rede ist natürlich von SpaceX, das Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk. $150 erzielte eine Aktie beim Börsenstart. 75 Milliarden Dollar insgesamt wurden eingenommen. SpaceX wird jetzt mit knapp 2 Billionen Dollar bewertet. Was bedeutet der Börsengang für die Erschließung des Weltraums? Und für die kommerzielle Raumfahrt, darüber spreche ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker und Buchautor, genauer gesagt Bestsellerautor. Er hat 31 Bücher geschrieben und herausgegeben, die weltweit in 35 Sprachen übersetzt wurden. Seine Artikel und Interviews wurden in führenden Medien weltweit abgedruckt. Sein aktuelles Buch heißt Weltraumkapitalismus, passend zum Thema. Guten Tag, Herr Zittelmann.
Guten Tag.
Ja, wie viele SpaceX-Aktien haben Sie gekauft?
Überhaupt keine, und zwar aus drei Gründen. Erstens, weil ich ja über das Unternehmen schreibe und ich finde, wenn man über ein Unternehmen schreibt, dann könnte der Eindruck entstehen, dass man hier interessengeleitet ist, wenn man selbst Aktien besitzt von dem Unternehmen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass ich mich nicht für klüger halte als Warren Buffett. Warren Buffett hat fast nie in seinem Leben, ich glaube mit zwei Ausnahmen, beim IPO gezeichnet, weil es meistens doch zu teuer ist, ja, in der Regel. Und drittens, weil ich sowieso ein passiver Investor bin. Das heißt, ich habe in einen weltweit anlegenden ETF investiert, der sich auch, seitdem ich da drin bin, verdoppelt hat. Also bin ich damit zufrieden. Und ich glaube nicht, dass man mit Einzelaktien als Privatanleger im Durchschnitt besser fährt als der Markt. Also das sind die drei Gründe, warum ich selbst keine SpaceX-Aktien habe.
Ja, SpaceX ist nach dem Börsendebüt eines der wertvollsten US-Unternehmen. Und weltweit liegt es jetzt sogar unter den Top 10. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es auf Platz 7. Reden wir über ein Jahrhundertinvestment oder über einen riskanten Hype?
Was ich sagen kann, ist, dass das Unternehmen, ich kann was über das Unternehmen sagen, weil ich mich viele Jahre mit dem Unternehmen intensiv befasst habe, ist für mich das großartigste Unternehmen, das es im Moment auf der Welt gibt. Und ich will das nur mal verdeutlichen an ein paar Zahlen. Und zwar, wir haben im letzten Jahr 324 Raketenstarts gehabt weltweit. Davon waren 165 von SpaceX. Das heißt, SpaceX hat allein als private Gesellschaft so viele Raketenstarts gemacht wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Oder um es anders zu sagen, wenn SpaceX ein Land wäre, wäre es mit großem Abstand Nummer 1 vor China mit 88 Starts. Übrigens, wir Europäer haben 8 Starts im letzten Jahr hingelegt. Das heißt, gerade mal ganz Europa hat 5% von dem, was das private Unternehmen SpaceX hingelegt hat. Dann, wenn man mal die Satelliten im All sich anschaut, wir haben im Moment 15.000 aktive Satelliten im Weltraum. Davon sind 10.000 Starlink-Satelliten, also von der Firma von Musk. Und wenn man jetzt letzte Zahl vielleicht noch die Payload sich anschaut, also wie viel denn in den Weltraum gebracht wurde, dann hat SpaceX in den letzten Jahren 80% der gesamten Payload in den Weltraum gebracht. Also wir haben hier in der Tat ein absolut großartiges Unternehmen, das anderen Unternehmen um Lichtjahre voraus ist und heute sogar faktisch eine Monopolsituation hat, aber durch halt großartige technische Innovationen.
Ich meine, trotz aller Begeisterung, SpaceX macht, wenn ich das richtig gesehen habe, ja noch keine großen Gewinne. Können die Investoren und die kleinen Aktionäre etwas sehen, was wir als, sage ich mal, als Laien noch nicht sehen können?
Ich glaube, dass die meisten Aktionäre, das ist aber nicht nur bei SpaceX so, sondern bei den meisten Unternehmen, sowieso keine Ahnung haben von dem Unternehmen. Also das glaube ich nicht, dass die jetzt mehr wissen. Da ist halt viel Fantasie und Vertrauen in die Person von dem Musk drin. Ich glaube allerdings sogar, ich habe den Börsenzulassungsprospekt, das sind 400 Seiten, genau gelesen. Ich behaupte sogar, dass die wichtigsten Chancen bei SpaceX interessanterweise im Börsenprospekt nicht mal drinstehen beziehungsweise nicht aufgeführt sind. Also ich will es anders formulieren. Ein Börsenzulassungsprospekt hat ja zwei Aufgaben. Das eine Mal, Haftungsrisiken zu minimieren. Deswegen werden natürlich alle Risiken detailliert aufgezählt. Und das Zweite, da natürlich Leute dafür zu gewinnen, dass sie trotz all dieser Risiken trotzdem noch zeichnen. Aber die tatsächlichen langfristigen Potenziale, die SpaceX hat, die sind nicht quantifizierbar, weil das sind zum Beispiel Themen, die sind auch nur ganz kurz angesprochen im Prospekt, wie Space Tourism oder Asteroid Mining. Ich finde zum Beispiel das spannendste Thema der Zukunft möglicherweise Real Estate, also Erwerb von Grund und Boden auf Himmelskörpern. Ja, das sind alles Themen, die aus unterschiedlichen Gründen im Prospekt gar nicht genannt werden und genannt werden können. Und das sind für mich aber die eigentlich interessanten Perspektiven von SpaceX. Diese ganzen Zahlen, die da jetzt stehen, sind völlig irrelevant. Auch diese 2 Jahre Verlust sind völlig irrelevant. Ich meine, die haben jetzt 15 Milliarden Dollar in das Starship investiert. Das ist die großartigste Rakete, überhaupt das großartigste Fortbewegungsmittel, was je in der Menschheitsgeschichte gemacht wurde. Da haben die 15 Milliarden rein investiert. Deswegen gibt es halt im Moment einen Verlust, sonst hätten die auch einen Gewinn. Aber ich meine, Amazon hat 7 Jahre lang keinen Gewinn gemacht, bevor, und heute ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Übrigens ein anderes Beispiel, die Google-Gründer, die haben vorher nicht mal einen Businessplan gehabt. Die wussten nur, dass sie die wertvollste Suchmaschine der Welt machen wollten. Also diese ganzen Sachen, die man im Prospekt findet, sind aus meiner Sicht tatsächlich für Aussage zu dem Unternehmen zweitrangig.
Auf Ihrem aktuellen Buch Weltraumkapitalismus, da sieht man übrigens eine Starship-Rakete beim Start. Also Weltraumkapitalismus, was meinen Sie damit? Sie hatten es schon angedeutet. Was verbirgt sich dahinter und was ist da der Zusammenhang mit den Aktivitäten von Elon Musk?
Ja, ich fühle mich da natürlich in höchstem Maße bestätigt, weil als ich vor einigen Jahren anfing, über Weltraumkapitalismus zu schreiben und dann auch angefangen habe, das Buch zu schreiben, da haben mir ja viele gesagt, ach, das ist ein Nischenthema, was soll das sein? Das ist ja ein ganz esoterisches, abseitiges Thema, da schreiben sie jetzt Science-Fiction-Romane. Herr Zittelmann, ja, also das sind halt Leute, die sowas sagen, die überhaupt keine Ahnung haben. Ich meine, Sie sehen das ja an den Zahlen, die ich genannt habe, dass das sogar heute schon Realität ist. Die Raumfahrt, die ist heute in den USA überwiegend privat. Ja, ich habe das ja an den Zahlen eben demonstriert. Die ist ganz überwiegend privat. Das ist jetzt in Europa anders. Aber sogar in China, da ist es zwar überwiegend staatlich noch, aber sogar in China haben die gesehen, dass sie mit der staatlichen Raumfahrt allein nicht weiterkommen und haben schon vor 10 Jahren private Space-Unternehmen erlaubt. Und inzwischen gibt es ungefähr 450 private Raketenunternehmen auch in der Volksrepublik China. Also das ist die Gegenwart, aber in der Zukunft ist es für mich ganz klar, es geht nicht nur auf der Erde nur mit Kapitalismus, es geht auch im Weltraum nicht anders. Weil ich meine, warum soll Sozialismus, der auf der Erde in den letzten 100 Jahren in keinem einzigen Land funktioniert hat, warum soll das auf einmal funktionieren, wenn wir den Mond oder gar den Mars besiedeln, wie das Elon Musk sagt. Also deswegen Weltraumkapitalismus ist auf der einen Seite heute schon Realität. Das heißt einfach, dass die Space-Industrie privat geworden ist. Also ich muss da nochmal kurz zurückgehen in die Vergangenheit. Wir hatten ja das sehr erfolgreiche Apollo-Programm. Aber danach hatten wir dann praktisch 50 Jahre der Stagnation in der bemannten Raumfahrt in den Vereinigten Staaten. Die Launchkosten, also wie viel kostet es, 1 Kilogramm in den Weltraum zu bringen, die sind praktisch über Jahrzehnte mehr oder minder stagniert. Und Musk hat es jetzt erreicht, die Launchkosten um 95% zu reduzieren gegenüber dem Space Shuttle. Und das sind nicht meine Zahlen, sondern das sind Zahlen von NASA Research. Und ich kann auch erklären, warum. Also ein Grund ist zum Beispiel, dass Musk als erster in der Lage war, eine tatsächlich wiederverwendbare Orbitalrakete zu bauen. Und das ist die Falcon 9 Rakete. Er hat heute die gleiche Rakete schon 34 Mal benutzt. Und das macht natürlich bei den Kosten einen irren Unterschied. Und daran sehen Sie auch den ungeheuren Vorsprung, den SpaceX hat. Da sehen Sie aber auch die Realität, was ich mit Weltraumkapitalismus meine.
Diese Raketen, die Sie erwähnt haben, die wieder zurückkommen, das sieht immer sehr eindrucksvoll aus, wenn die dann sozusagen wieder rückwärts einparken. Davon kann man ja viele Videos sehen auf YouTube. In Ihrem Buch Weltraumkapitalismus haben Sie auch das Thema Eigentumsrechte aufgeworfen. Elon Musk möchte ja demnächst zum Mars fliegen. Und wie ist das, wenn der dort eine Flagge aufstellt, gehört ihm dann der gesamte Mars?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt den Weltraumvertrag von 1967, den auch alle maßgeblichen Länder unterzeichnet haben. Und in dem Weltraumvertrag ist im Artikel 2 klar geregelt, dass kein Land Eigentum an Himmelskörpern oder an Grund und Boden auf Himmelskörpern erwerben darf. Das ist klar. Worüber nichts drinsteht in dem Vertrag, ist, ob das auch für Privatpersonen oder private Unternehmen gilt. Ich sage nur, es muss so kommen, dass private Eigentum auch auf Himmelskörpern gibt, weil anders ist die ganze Sache gar nicht finanzierbar. Also der Musk, der hat ja die Vision, 1 Million Menschen zum Mars zu bringen. Jetzt, ob das jetzt 1 Million sind oder 1.000 sind, egal, auf jeden Fall, das muss man ja irgendwie finanzieren. Und das geht bestimmt nicht mit Steuergeld oder mit irgendwelchen zusätzlichen, die Staaten sind schon genug verschuldet ohne das. Das ist nur privat finanzierbar. Also Beispiel jetzt, SpaceX landet auf dem Mars. Ich würde nicht sagen, also dass der den ganzen Mars in Besitz nehmen kann, sondern sagen wir mal eine Fläche von einer überschaubaren Größe. In meinem Buch habe ich als Beispiel genannt die Größe von Singapur. Also die Marsfläche, Oberfläche ist 200.000 Mal so groß wie Singapur. Insofern ist da für andere durchaus noch genug Platz da. Und wenn er dann zum Beispiel diese Fläche in Besitz nehmen würde oder als sein Eigentum erklärt, dann könnte er sie als REIT, das sind also Real Estate Investment Trusts oder börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, an die Börse bringen und damit die ganze Geschichte finanzieren. Und dann könnte jeder Eigentümer werden.
Herr Zittelmann, Sozialismus ist das Stichwort für die letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Nach dem Börsengang von SpaceX hatte sich sofort die Linkspartei in Deutschland gemeldet. Die hatte den Marx aus dem Regal geholt und gepostet, es sollte keine Billionäre geben. Sie haben ja auch sich mit Reichtumsforschung beschäftigt und hatten unter anderem einen Koeffizienten für Sozialneid entwickelt. Der dürfte bei der Linkspartei gerade recht hoch sein. Was denken Sie?
Ja, der Sozialneidkoeffizient bezieht sich auf einzelne Länder. Ich habe das für 13 Länder untersucht. Da ist Frankreich an der Spitze und Deutschland folgt auf Platz 2. Und nur ganz kurz zu diesem Argument, dass es keine Milliardäre geben soll. Also es gibt ja Länder, wenn man sich mal die Forbes-Liste anschaut, in der es laut Forbes-Liste keine Milliardäre gibt. Das ist Kuba, das ist Nordkorea und es sind eine ganze Reihe sehr arme afrikanische Länder. So, das ist die eine Seite. Und jetzt schauen wir uns mal Länder an, wo es sehr viele Milliardäre gibt. Schweden zum Beispiel. In Schweden gibt es mehr Milliardäre bezogen auf die Bevölkerung als in den USA. Und in der Schweiz gibt es noch mehr. Und dann frage ich doch nur, willst du lieber in Schweden oder in der Schweiz leben oder möchtest du lieber leben in Kuba, Nordkorea oder in einem dieser armen afrikanischen Länder? Also der Grundirrtum von allen Linken, und das ist das, worüber ich in meinem Buch Zero Sum Set Mindset ausführlich schreibe, ist dieser sogenannte Nullsummenglaube. Also das, was Bertolt Brecht in seinem Gedicht beschrieben hat. Ja, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist für mich das dümmste Gedicht auf der Welt, gleichzeitig aber das genialste, weil es genau das ausdrückt. Nur frage ich die Leute, wie kann man dann erklären, dass sich die Zahl der Milliardäre seit dem Jahr 2000 versiebenfacht hat auf der Erde und dass aber andererseits die Zahl der Menschen, die in extremer Armut lebt, von 30% auf 10% gesunken ist. Also wenn die Reichen das jetzt nur den Armen geklaut haben, das ist ja dann rein denklogisch überhaupt nicht möglich. Aber wie gesagt, da findet man in dem Zero-Sum-Mindset jede Menge Argumente gegen diesen Nullsummen-Glauben.
Und zur Wahrheit gehört natürlich auch das, was man lesen konnte, durch den Börsengang 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeiter schlagartig über Nacht zu Millionären geworden sind, weil die hatten ihre Gehälter teilweise in Aktien investiert. SpaceX ist an die Börse gegangen. Es war der größte Börsengang aller Zeiten. Darüber sprach ich mit Rainer Zittelmann. Und sein neues Buch kommt morgen raus. Er hat es schon erwähnt. Zero Sum Mindset, die Nullsummenfalle. Herr Zittelmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen auch.
Sie hören 18.20 das abendliche Live-Journal hier im Kontrafunk. Am 14. Juni 1946 wurde er in New York City geboren und gestern feierte er seinen 80. Geburtstag. Die Rede ist von US-Präsident Donald J. Trump. Gefeiert wurde auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Dort war auch eine Kampfarena aufgebaut, überragt von einer rund 30 Meter hohen Stahlkonstruktion. Es sind sogenannte Mixed Martial Art Kämpfe. Da wird also geboxt und gekickt und gekämpft wird in der UFC Liga Ultimate Fighting Championship. Die Kämpfe finden in einer Art Käfig statt, auch deshalb so genannt, weil die Kampffläche von einem Metallzaun begrenzt wird. Aber ein richtiger Käfig ist es natürlich nicht. Über die Feier spreche ich mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Ich grüße Sie herzlich.
Hallo.
Ist es denn üblich, dass Präsidenten ihre runden Geburtstage mit außergewöhnlichen Festen begehen?
Also ich glaube, in der Geschichte Amerikas ist es nicht nur üblich, dass die runden Geburtstage außergewöhnlich gefeiert werden. Es wurde schon oft außergewöhnlich gefeiert. Also ich glaube, das, was auch in Deutschland das populärste ist, John F. Kennedy, sein 45. Geburtstag, ja nicht wirklich rund, aber Marilyn Monroe hat ihm das Ständchen Happy Birthday, Mr. President gesungen. Das kann heute noch so ziemlich jeder mitsingen, der das mal gehört hat. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Präsidenten besonders feiern. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass das einen sportlichen Zusammenhang hat. Präsident Harry Truman hat 1947 ein ganz ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk bekommen. Der hat eine Bowlingbahn ins Weiße Haus bekommen. Jetzt kann man sich überlegen, er war natürlich Bowling-Fan. Das war der Hintergrund, so wie Donald Trump Fighting-Fan ist. Und es haben Anhänger aus Missouri 1947 zusammengelegt für eine Bowlingbahn, die am Geburtstag dann eingeweiht wurde und richtig bespielt wurde. Ein Riesen-Event war das. Seither wird übrigens im Weißen Haus gebowlt. Franklin Roosevelt, 34, also schon eine geschichtsträchtige Sache auch, hat Birthday Balls gemacht, also große Bälle zu seinen Geburtstagen die er aber Spendenaktionen für die Kinderlähmungsforschung gewinnt hat. Also wir haben in der Geschichte Amerikas durchaus Präsidenten, die ihren eigenen Geburtstag mit landesweiten Zwecks, mit sportlichen Zwecks, mit Spendenzwecks, mit Feierzwecks verbunden haben. Und übrigens Abraham Lincoln, einer der bekanntesten und der populärsten amerikanischen Präsidenten, der hätte die Veranstaltung gestern Abend wahrscheinlich geliebt. Er war nämlich selbst ein herausragender Ringer, ein Wrestler. Und in seiner Jugend hat er über 300 Kämpfe gekämpft und nur einen einzigen verloren. Und er wurde 1992 übrigens posthum in die National Wrestling Hall of Fame aufgenommen. Das sind Facts über Abraham Lincoln, die wahrscheinlich auch nicht jeder weiß.
Die deutschen Medien erzeugen ja bei dem Wort Käfigkampf gern ein Bild wie aus einem Mad Max-Film. Ist es bei der Ultimate Fighting Championship üblich, in einem Käfig zu kämpfen?
Man muss es sich so vorstellen, der Name Käfig entstand, weil ein Maschendrahtzaun um die Kampffläche herum gebaut wurde. Im Gegensatz zum Boxen, wo es ja Seile sind, ist es beim Fighten ein Maschendrahtzaun, der auch für den Sport selbst genutzt wird. Man kann sich dort besser ablehnen. Man kann dort auch hochspringen und der Zaun soll die Kämpfer auch davor schützen, von der Kampffläche zu fallen. Und zwar noch deutlich effektiver, als es beim Boxen passiert. Das ist, glaube ich, auch irgendwann mal entstanden, um dem Ganzen noch einen martialischeren Touch zu geben. Es ist aber kein Käfig in dem Sinne, dass die Kämpfer nicht raus können, sondern es ist ein Maschendrahtzaun, der drumherum gebaut wurde, um dieses Oktagon, um dieses Achteck, was die Kämpfer eben auch schützen soll, damit sie nicht runterfallen bei den doch brutalen und harten Attacken, die sie sich gegenseitig geben.
Sie hatten es schon kurz angedeutet. Warum wollte Donald Trump unbedingt einen UFC-Kampf zu seinem 80.
Er ist ein Riesenfan. Er liebt das Fighten. Er schaut sich die Fights regelmäßig an, er kommentiert sie regelmäßig. Dana White, CEO der UFC, ist ein enger Freund von ihm. Also Trump ist ein Fan. Und übrigens nicht nur Trump, mit ihm noch Millionen weiterer Amerikaner. Das muss man Dana White wirklich zugutehalten. Er hat diese Form der MMA, der Martial Arts, wirklich zu einem Volkssport in Amerika gemacht. Vor 30 Jahren ungefähr, als er einstieg in das Geschäft, waren diese Kämpfe eine absolute Randgruppe bei diesen Pay-per-Views im Fernsehen. Daran misst sich ein Erfolg, wenn Leute Geld dafür bezahlen, eine Übertragung zu sehen, waren, glaube ich, 80.000 Menschen dabei. Mittlerweile geht es in die Millionen, die dafür bezahlen, einen Kampf zu sehen. Und Donald Trump ist einfach ein Riesenfan von diesem Kampfsport und darum wurde auch besprochen, dass man ihm quasi schenkt, dass es zu seinem 80. Geburtstag ein Martial-Art-Turnier in seinem Vorgarten quasi South Lawn vom Weißen Haus gibt. Denn das Ganze, muss man nochmal betonen, ist genau wie die Bowlingbahn damals für Truman, ist ein Geschenk. Das wird bezahlt vom UFC und nicht vom Weißen Haus oder vom Trump oder von den Steuerzahlern. Sogar die Reparatur des Rasens anschließend, wofür $700.000 angesetzt werden, wird vom UFC bezahlt und nicht vom Weißen Haus.
Wie ist denn die mediale Betrachtung in den USA? Die Amerikaner sind ja viel vertrauter mit dem Konzept von UFC. Also die kann man zum Beispiel mit der Bezeichnung Käfigkampf überhaupt nicht abschrecken, oder?
Überhaupt nicht. Nein, nein, das ist für Amis ganz normal. Das ist der Cage. Und ich glaube, da für die Amerikaner dieser Sport viel vertrauter ist und viel normaler geworden ist. Es gab eine lange Zeit, in der UFC-Fighting verboten war. Das war noch, als es relativ regelfrei war. In den Anfängen hieß es ja noch, haut euch auf die Nase und macht, was ihr wollt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Es gibt ein Regelwerk, es gibt eine übergeordnete Organisation. Also es ist immer noch ein recht freier Kampfsport, aber es gibt feste Regeln und ist wirklich beliebt geworden in der Bevölkerung. Er ist akzeptiert in der Bevölkerung. Man hat ja auch gesehen, wie viele Besucher angereist sind, um auf den großen Leinwänden rund um das Weiße Haus dabei sein zu können und die Kämpfe sehen zu können. Und auch im Fernsehen war das Ganze ein großer Erfolg.
Mhm. Der US-Präsident scheint ja Washington regelrecht rausputzen zu wollen. Stichwort das große Jubiläum am 4. Juli. Also Brunnen und Wasserspiele, die funktionieren wieder. Der Reflection Pool am Lincoln Memorial, der wurde saniert. Doch selbst in dieser eigentlich schönen Suppe, sage ich mal, scheinen Kritiker doch immer wieder ein Haar zu finden.
Ja, deutlich. Also ich kann mich erinnern, diese gesamte Zeit über, als das Lincoln Memorial, als der Pool renoviert wurde, gab es immer wieder Kritik. Dann wurden Fotos gezeigt, vorher, nachher, nach dem Motto, ich sehe gar keinen Unterschied und warum war das denn nötig und so ein Quatsch. Man muss einfach nochmal die Fakten sich in Erinnerung rufen, ganz unabhängig davon, wie Trump hat renovieren lassen. Dieser Pool, Pool ist der Ausdruck in Amerika, es ist ja wie ein großer Teich, der dort angelegt ist, der hatte unendlich viele Lecks. Der hat am Tag 40.000 Gallonen, rund 100.000 Liter sind das, glaube ich, Wasser verloren. Das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Umwelt, es ist nicht gut für den Wasserverbrauch. Das ist etwas, was natürlich repariert werden musste. Dann gab es die Diskussionen über das Flag Blue, von dem Trump angekündigt hatte, dass der Pool damit gestrichen wird. Wie die normalen Pools, also ein Swimmingpool, an diese Farbe hat er sich erinnert. Es gab Aufschreie, bis dann durchgedrungen ist, das Ganze ist eine Versiegelungsfarbe und es wird anschließend mit dem Flaggenblau, dem dunklen Blau gestrichen. Also es gab so viele Vorwürfe an Trump und an die Vorgänge und warum überhaupt eine Poolfirma beauftragt wurde. Man kann nur sagen, Trump kann es tatsächlich den Leuten nicht recht machen. Jetzt wird schon drüber gemeckert, dass es wieder ein paar Algen in dieser neuen renovierten Poolsache gibt. Auch das ist normal. Und vielleicht noch mal in der Erinnerung, als Obama die gleiche Renovierung gemacht hat, für übrigens das, ich glaube, Vierfache von dem, was bei Trump jetzt bezahlt wurde, hat die Renovierung 2 Jahre gedauert und anschließend war der ganze Pool ebenfalls mit Algen befallen. Also Trump hat in einer Rekordzeit, in 6 Wochen für 13 Millionen, diesen deutlich leckenden Teichpool renoviert und er kann es scheinbar den Linken nicht recht machen, sie müssen trotzdem meckern, aber die Bewohner Washingtons, und das ist das Entscheidende, die sind begeistert, die sagen, es sieht super aus, es ist sehr schön, auch die ganze Renovierung drumherum, er hat ja erstmal gesäubert, er hat die ganzen Graffitis entfernt, die überall auf die Denkmäler, auf die Podeste gesprüht waren. Also Trump packt da gerade richtig an und versucht, Washington herauszuputzen, was zur 250-Jahr-Feier in Amerika auch wirklich sinnvoll ist.
Schauen wir mal auf die aktuelle Politik. Zu den Konstanten in den Nachrichten in den letzten Wochen gehörte immer wieder ja Trumps Ankündigung, der Friedensvertrag mit dem Iran stehe nun kurz vor der Unterzeichnung. Nun hatte die Hisbollah im Südlibanon am Sonntagmorgen erneut Israel mit Raketen beschossen und Israel entsprechend militärisch geantwortet. Ist damit der für diesen Freitag eigentlich erhoffte Vertrag zwischen Washington und Teheran vom Tisch oder was glauben Sie?
Also noch ist da überhaupt nichts unterschrieben und bei Trump wissen wir ganz genau, solange nicht Tinte unter einem Dokument ist und Geld auf ein Bankkonto eingezahlt wurde, wie es immer so schön heißt, gilt auch gar nichts. Also es ist unterschrieben worden, dass man am Freitag unterschreiben möchte. Das ist an Trumps Geburtstag passiert und es hat auch ein wenig den Anschein, dass es ein Geburtstagsgeschenk war, was Trump sich selbst gemacht hat. Trump hat anschließend nach dem Hisbollah-Angriff und der israelischen Reaktion darauf gesagt, das hätte Bibi, wie er Netanyahu nennt, sich vielleicht sparen sollen, weil es ja nur ein kleiner Angriff war. Es ist natürlich ein Durchbruch, dass es jetzt eine Einigung gab. Aber noch ist nicht bekannt, was tatsächlich nukleartechnisch passieren soll beim Freitag bei der Unterschrift, die ja in Schweiz, in Genf meine ich, passieren soll, weil es heißt, dass der Iran gerade dabei ist, nukleares Material im großen Maße zu verstecken. Und eins ist klar, Trump hat immer angekündigt, ohne eine nukleare Aufgabe der Iraner wird er nicht unterschreiben. Also es ist ein Deal gemacht worden, um einen Deal zu machen. Und was wirklich unterschrieben wird oder nicht und ob irgendwelche Angriffe vorher den Deal nochmal zum Platzen bringen, das werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts gegangen, weil das erste Mal auch die Iraner gesagt haben, okay, wir werden unterschreiben. Bislang war es immer nur Trump, der gesagt hat, ich möchte Frieden. Und die Iraner haben gesagt, Pustekuchen, jetzt haben sie das erste Mal zugestimmt.
Was glauben Sie, wie schätzt die amerikanische Öffentlichkeit die Chancen ein, dass es diesmal wirklich zu einer amerikanisch-iranischen Verständigung kommt?
Das ist schwer zu sagen. Also im Moment wird diskutiert, was das für Auswirkungen hat. Ein ganz wichtiger Indikator ist ja die Tanksäule bei den Amerikanern, dass die Preise dort runtergehen. Das gingen sie jetzt schon wieder, im Gegensatz zu Deutschland, wo so etwas langsamer passiert, ist in Amerika so das Gefühl entsteht bei mir jedenfalls, wenn ich an Tanksäulen vorbeifahre. Allein die Ankündigung sorgt dafür, dass der Preis dort 10 bis 20 Cent nach unten geht. Das ist für die Amerikaner wichtig. Insofern freuen sie sich darüber. Gleichzeitig gibt es viele Amerikaner, die sagen, wir sollten den Druck nicht aufgeben, bevor wir unser Ziel nicht wirklich erreicht haben. Und das ist, dass Iran keine Nuklearmacht mehr ist.
US-Präsident Donald J. Trump hat gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert. Darüber habe ich mit Susanne Heger, unserer USA-Korrespondentin, gesprochen. Frau Heger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Sie hören 1820, das abendliche Live-Journal hier im Kontrafunk, und wir haben noch Zeit für einen Kommentar des Tages. Darin geht es um den Dauerbrenner digitale Identität und, so befürchtet es Michael Andrik, um die nahe Zukunft der Menschheit als digitalisierte Herde.
Neulich flog ich beruflich nach Asien. Am Schalter sagt der Sicherheitsbeamte, Sie können nicht an Bord, Ihre Passnummer stimmt nicht mit den Systemdaten überein. Ich zeigte meine Verlustmeldung, um nachzuweisen, dass mein aktueller Pass der Ersatz eines verlorenen ist. Dasselbe geschah mir in dieser Woche an 4 Flughäfen, 2 in Europa und 2 in Fernost. Meine alte Passnummer wurde im Reiseverkehrssystem als Unique Identifier, UID, für meine Personendaten verwendet, und weltweit bemerkte man daher die Diskrepanz. Sehr nützlich, diese eindeutige Identifikationsnummer. Schließlich sollte ein Land wissen, wer ein- und ausreist, um seine Souveränität zu wahren und zum Beispiel gesuchte Kriminelle ergreifen zu können. Das Bild wird erst politisch brisant, wenn wir noch 2 weitere schon etablierte UIDs hinzunehmen und etwas weiterdenken. Ihre Bankkarte, über die Ihr Zahlungsverkehr aufgezeichnet wird, und die Internetadresse Ihres Rechners, der Ihr Internetverhalten auswertbar macht. Mit diesen 3 UIDs, Passnummer, Zahlkartennummer, IP-Adresse, Hätte jemand in Zeiten schneller Digitaltechnik zur Analyse dieser Informationen viel über sie in der Hand? Möglicherweise hätte er auch etwas gegen sie in der Hand? Dazu müssten sie gar nichts Unrechtes getan haben. Schauen wir einmal mit Hilfe der drei UIDs fiktiv in ihre Daten. Interessant, dass sie an Flughäfen vorreisen, nach der Sicherheitsschleuse, immer eine Flasche Doppelkorn kaufen. Interessant auch, dass ihr seltener Geburtsname und ihr Geburtsort laut Personalsystem derselbe des dort verurteilten Kinderschänders X ist, dessen Fall im Jahre 2000 so und so durch die Presse ging. Weiterhin fällt auf, dass sie im Internet viel Zeit auf Einkaufsseiten für Spielzeug verbringen. Liegt das nur daran, dass sie selbst drei Kinder und einige Enkel haben, wie aus ihrem Alter, ihrem wiederkehrenden Bewegungsprofil über die Feiertage und ihrem Suchverlauf im Netz zu schließen ist? Oder kaufen sie dort für ihre häufigen Urlaube in Südostasien ein? Und wenn das der Fall sein sollte, was machen sie dort mit all diesen Kindergeschenken? Verweilen sie etwas bei dem Gefühl und dem Gedanken, was der Analyst ihrer drei UIDs so alles an Vermutungen, Fantastereien, kleinen oder größeren Peinlichkeiten aus ihrem Informationsprofil herauspräparieren könnte, obwohl sie, wie ich annehme, ein unbescholtener Bürger sind. Und dann nehmen sie zur Kenntnis, dass die gesamte Weltbevölkerung auf diese Weise analysierbar gemacht werden soll, nach dem erklärten Willen einer breiten Allianz, in der die gesamte Handlungselite der Welt vertreten ist. Man will nicht verschiedene UIDs für jeweils beschränkte Zwecke, man will eine Digital ID, den Digitalstempel für jeden Menschen. Die ID 2020 Allianz will jedem bis 2030 eine weltweit nutzbare digitale Identität auf Basis biometrischer Daten geben. Die Vereinten Nationen verfolgen das Entwicklungsziel rechtliche Identität für alle und unterstützen das. Die Weltbank treibt mit dem Programm Identification for Development digitale Identifikationssysteme voran, die, so das Fachwort, interoperabel sein sollen. Die EU entwickelt mit der europäischen digitalen Identitätsbrieftasche ein einheitliches System, das als Baustein globaler Interoperabilität gedacht ist. Interoperabel bedeutet, sollte man den eindeutigen Digitalstempel auf dem Leib jedes Menschen nicht durchsetzen können, weil Leute wie ich sich nicht wie Nutztiere registrieren lassen wollen, dann macht das nichts. Man zieht die globale Menschenherde dann eben digital über kompatible Systeme hinweg zusammen. Das lässt nur einen Schluss zu. Man will sie völlig in der Hand haben, indem man ihnen eine digitale Bürger-ID gibt. Ohne diese werden sie dann, weil es so praktisch ist und die Sicherheit der Bürger vor Terroristen, Pandemien, Fehlinformationen und sonstigen Schrecken dadurch erhöht wird, kein Bankkonto mehr eröffnen, keinen Arbeitsvertrag mehr unterschreiben und kein Bier mehr bestellen können. Das glauben Sie nicht? Fahren Sie mal nach China und lesen Sie Edward Snowden zu den schon jahrzehntealten Praktiken der US-Geheimdienste. Wir haben es mit einer offen kundgetanen Elitenabsprache zu tun, sich eine Infrastruktur zu errichten, mit der jeder einzelne Erdenbürger für sie nach Belieben erpressbar und am Ende abschaltbar wird. Die Menschheit soll eine digitalisierte Herde werden. Das kann nur durch unsere Verweigerung gestoppt werden.
Sie hörten einen Kommentar von Michael Andrik.
Das war 1820, das abendliche Live-Journal hier im Kontrafunk. Vielen Dank, die Redaktion hatte Katharina Schnieder und vielen Dank an die Technik, die hat heute betreut Andreas Horn. Ja, 1820 gibt es morgen wieder, dann mit meiner Kollegin Silke Hasselmann am Mikrofon. Und hier noch ein ganz wichtiger Tipp. Der Kontrafunk feiert 4. Geburtstag. Sie, liebe Hörer, sind alle herzlich eingeladen, am kommenden Samstag, den 20. Juni, in das Kongresszentrum Würzburg. Das bedeutet, nur noch 5-mal aufstehen. Karten gibt es noch unter kontrafunk.radio. 18 Uhr geht's los am Samstag. Einlass ist schon 16 Uhr. Es erwartet Sie ein lukratives, attraktives Programm, also nicht verpassen, und Sie sollten jetzt bitte buchen. Noch ein Programmtipp für heute. Um 21.05 Uhr gibt es die Schweizer Stunde, darin Klassenkampf bei der Zuwanderungsfrage. Daniel Wahl im Gespräch mit Rainer Eichenberger und Markus Somm. Das war 1820 für heute. Mein Name ist Stefan Kloss. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.